Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Reuning und in dieser Podcast-Folge werde ich mit Oliver Bendig darüber sprechen, was aktuell die Industrie bewegt und was für eine erfolgreiche europäische Industriegüterlandschaft notwendig ist. Oliver, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo Sarah, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wie du sagst, Oliver Bendig, mein Name. Ich leite heute den Industriebereich bei Deloitte, habe meine Karriere mal begonnen vor mehr als 25 Jahren bei Siemens, habe mich dann entschieden, in die Beratung zu gehen und dachte, wie es damals viele gemacht haben, machst du das mal für 2-3 Jahre, das wird deine Karriere richtig befeuern. Nun heute, nach 25 Jahren, bin ich immer noch in der Beratung. Es macht mir viel Spaß und berate heute die Unternehmen des Maschinenbaus und des Anlagenbaus sehr viel auf Themen, was ist Wachstum der Zukunft? Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, Wachstum ist für unsere Industrie entscheidend. Wir sind als Deutschland viele Jahre Exportweltmeister gewesen und haben diese Position jetzt mal wieder verloren. Aber das haben wir in den letzten 30 Jahren schon öfter. Und natürlich gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass wir das auch in Zukunft wieder schaffen.
Danke dir und schön, dass du da bist. Ihr habt kürzlich ein White Paper veröffentlicht und euch die Frage gestellt, wie der erfolgreiche Weg für Industriegüterunternehmen in Europa bis 2030 aussieht. Und da würde ich jetzt gern kurz gemeinsam mit dir drauf eingehen.
Ja, also wir haben uns gefragt, gemeinsam mit unseren Kunden, was sind eigentlich die Indikatoren, die für die Zukunft sprechen? Was müssen wir als deutsche Wirtschaft, europäische Wirtschaft anders machen? Dementsprechend haben wir Interviews geführt und haben Szenarien aufgebaut. Wie kann die Zukunft eigentlich sein? Wo müssen wir uns stärker positionieren? Und was bedeuten natürlich auch die Veränderungen in der Welt für unsere Wirtschaft? Und wo müssen wir neue Akzente setzen? Und darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen in die Details gehen.
Wenn wir über die europäische Industrie sprechen, dann kann man sagen, dass bis 2030 europäische Industriegüterhersteller ja mit großen geopolitischen Herausforderungen konfrontiert werden und das insbesondere aufgrund der Blockbildung zwischen China und den USA. Dies bedeutet, dass sie ihre Strategien ja standortspezifisch anpassen werden müssen. Und die Frage hier lautet, inwiefern glaubst denn du, Oliver, dass die Balance zwischen Globalisierung und lokaler Präsenz das Wachstum von Unternehmen beeinflussen wird?
Ja, also wir müssen hier einfach sehen, Veränderung hat es immer gegeben und wir müssen immer über die Jahre unsere strategischen Prioritäten neu anpassen. Ja. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr häufig nach China geschaut und natürlich konnten wir dort immer mehr Maschinen und auch Autos absetzen und haben uns natürlich dem auch ein bisschen hingegeben, gesagt, da ist ein großer Absatzmarkt, da können wir relativ gesehen einfach auch weiteres Geschäft machen und haben vielleicht ein bisschen vergessen, auch darüber nachzudenken, was kommt danach. Wir haben natürlich auch immer versucht zu sagen, ja, wir helfen den Unternehmen der Welt, sich weiterzuentwickeln. Und die Chinesen haben das, muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr geschickt gemacht. Sie haben sich das angeschaut. Sie haben in vielen Bereichen einfach auch Prioritäten gesetzt, haben sich von der Technologie weiterentwickelt und in vielen Bereichen uns auch heute überholt. Mhm. Wir sollten aber da auch immer gerecht sein. Die Chinesen haben immer einen 5-Jahres-Plan gemacht und haben sehr deutlich gesagt, wo sie sich weiterentwickeln wollen. Und das haben sie auch getan. Wir haben sicherlich ein zum anderen Mal das ein bisschen ausgeblendet und gesagt, kurzfristig machen wir weiteres Geschäft. Mhm. Langfristig wollen wir mal schauen, werden wir immer weiter bessere Produkte herstellen. Heute müssen wir zugeben, dass wir das nicht mehr in allen Bereichen tun. Aber es ist auch wichtig, in vielen Bereichen sind unsere Produkte einfach noch der Weltstandard. Und wir haben sehr, sehr viele Weltmarktführer in Deutschland und Europa. Und das sollte uns auch positiv stimmen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das sollte es. Und wenn wir jetzt mal bei den Weltmarktführern und ihren Produkten bleiben, welche Rolle spielt denn ja die Entwicklung von der Produktdifferenzierung hin zu wirklich Lösungsanbietern mit umfassenderen Leistungen?
Ja, zunächst, wenn wir uns mal anschauen, wo wir gut sind in Deutschland und Europa, ist es, dass wir Grundlagenforschung machen. Ja, wenn man sich das anschaut, wir haben das Fraunhofer-Institut, wo sehr, sehr viele neue Technologien entwickelt werden. Wir sind in vielen Bereichen, wenn man sich die Patente anschaut, deutsche und europäische Unternehmen melden immer noch viele Patente an. Wir entwickeln viele neue Technologien. Woran es bei uns häufig hapert, ist dann zu sagen, wir schaffen den Schritt, es tatsächlich in Produkte zu bringen, die der Markt braucht. Und wir haben eine Tendenz dazu zu sagen, ja, wir sind gute Ingenieure und deswegen machen wir unsere Produkte auch perfekt und alles, was wir technologisch können, bauen wir auch ein. Ich denke, wir müssen da auch ein bisschen umsteuern, wenn man sich das anschaut. Wir müssen schneller werden, wenn man sich anschaut, was sind die Lebenszyklen. Ja. Naja, so eine typische Maschine, ja, ein Gabelstapler, 10 Jahre, ein Aufzug hält länger als ein Menschenleben. Mhm. Da müssen wir uns überlegen, was packen wir da tatsächlich rein und wie entwickeln wir sehr viel schneller unsere Produktzyklen. Wenn ich das mal übertrage auf die Modebranche, da ist 2-mal im Jahr wird die Konfektion verändert. Und wenn sich einer heute fragt, was ist die Trendfarbe im neuesten Sommer, würde wahrscheinlich der deutsche Ingenieur viele Analysen machen, war die Farbe grün dies Jahr die beste Farbe? Oder machen wir mal die nächsten 5 Jahre unsere Kollektion in grün? So funktioniert es halt einfach nicht. Wir müssen mutiger werden, wir müssen einfach auch überlegen, was ist der Bedarf am Markt und das schnell umsetzen und dann auch kommunizieren, dass unsere Produkte das auch erfüllen.
Jetzt hast du ja gerade im Vergleich mal die Modebranche angesprochen. Wie kann denn die europäische Industrie ja von anderen Branchen, wie zum Beispiel der Konsumgüterbranche, dem E-Commerce, aber auch von amerikanischen Technologieunternehmen lernen und vor allem wieder mutiger werden?
Ja, wir müssen schneller werden. Wir müssen auch lernen, dass es vielleicht mal Produkte gibt, die wir verändern müssen über die Zeit. Wir müssen uns nicht überlegen, ist das Produkt auch in 3 oder 5 Jahren noch das optimale Produkt? Was ist es wirklich, was unsere Konsumenten brauchen? Ja, und unsere Konsumenten sind eben nun mal Unternehmen. Das heißt, da gibt es einen Entscheidungszirkel, der dann sagt, welche Maschine gekauft wird, zu welchem Preis. Und das müssen wir einfach adressieren und auch über die wirklichen Benefits kommen. Ja, was ist der Wert in deinem Produktionsprozess, wenn du unsere Maschinen kaufst versus anderen Maschinen? Und diesen Wert sehr, sehr viel stärker herausstellen, deutlicher machen und da auch ins Risiko gehen zu sagen, ja, wir garantieren bis zu einem gewissen Umfang natürlich auch, dass du das von uns erhältst. Und wir stehen an deiner Seite und entwickeln das gemeinsam mit dir.
Jetzt hast du gerade darüber gesprochen, wie die Industrie mutiger werden kann. Und Mut ist eine sehr gute Brücke zum Thema Innovation. Denn auch für Innovation muss man mutig sein. Und wie können denn europäische Industrieunternehmen ihre Innovationskraft effektiv stärken? Und vor allem, welche Rolle spielen dabei auch Partnerschaften und gemeinsame Ökosysteme?
Ja, wenn wir die deutsche Industrie anschauen, dann reden wir sehr, sehr gerne vom German Mittelstand. Ja, das sind Unternehmen zwischen 1 und 10 Milliarden Umsatz. Und das ist das Rückgrat unserer deutschen Industrie und auch der Grund des schönen Wohlstands, den wir in unserem Land haben, weil diese Unternehmen über die Jahre einfach Maschinen gebaut haben, die in der Welt ihresgleichen suchten. Jetzt ist der Wettbewerb größer. Wir haben immer schnellere Technologiesprünge. Wir haben die internationalen Konglomerate, sei es jetzt die Tech-Unternehmen in Amerika oder eben auch die Tech-Unternehmen, bisschen anders gelagert aus Asien, die sehr, sehr schnell unterwegs sind. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung. Wenn ich ein Unternehmen mit 3 Milliarden, 5 Milliarden Umsatz mache, dann muss ich mir sehr stark überlegen, in welche Technologien und Plattformen ich jetzt investiere. Ich kann nicht alles mitmachen. Und wenn dann auf der anderen Seite so ein Tech-Gigant steht, der überall mit unterwegs ist, dann habe ich natürlich schon mal einen Nachteil. Deswegen bin ich fest in der Überzeugung, dass wir es wieder schaffen müssen. Früher haben wir von der Deutschland AG gesprochen. Wir haben gesagt, dass wir gemeinsam eigentlich in bestimmten Bereichen führend sein wollen. Und ich glaube, das müssen wir wieder übertragen, nicht auf die Deutschland AG, sondern auf die Europa AG. Wir müssen es schaffen, dass wir Innovation gemeinsam machen, dass wir auch Investitionen gemeinsam schultern, sodass wir mehr Themen, mehr Innovationen gemeinsam vorantreiben müssen. Und natürlich geht es nicht darum, dass da Wettbewerber jetzt zusammenarbeiten. Aber es geht darum, dass wir wieder sagen, in welchen Industriezweigen wollen wir vorne sein, Wir haben das ja am Beispiel Airbus gesehen, wie europäische Länder zusammenarbeiten. Mhm. Und heute ist es eine Erfolgsgeschichte gegenüber Boeing. Wir müssen mehr Technologien finden. Und in vielen Bereichen haben wir Unternehmen, die Weltmarktführer sind, wo viele Leute die Namen der Unternehmen gar nicht kennen, aber die Insider wissen das schon. Da geht man nach Deutschland oder in Europa, in andere Länder und kauft dort die Maschine, wenn man das Beste haben möchte. Und das müssen wir wieder schaffen. Es gibt viele Dinge, wo wir stärker zusammenarbeiten können.
Europa AG ist auf jeden Fall ein sehr schöner Begriff. Wenn wir jetzt zurück auf euer White Paper schauen, dann darf natürlich ein Thema nicht fehlen und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie schaffen es denn Unternehmen, ja, ich sag mal, das richtige Tempo für ihre Nachhaltigkeitsstrategie festzulegen?
Also ich glaube, es ist extrem wichtig, wir müssen mit großem Tempo, mit Volldampf vorangehen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Aber ich kann euch jedem versichern, die europäische Industrie ist an dem Thema dran und es wird keinen Zurück mehr geben. Mhm. Wir haben kein Programm, kein Projekt, keine Diskussion, wo das Thema Nachhaltigkeit nicht auch berücksichtigt wird. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass wir inzwischen an einem Punkt angekommen sind, wo in den Entscheidungskriterien in der Industrie, in den Unternehmen für Programme, Projekte, das Thema Nachhaltigkeit immer ein Entscheidungskriterium ist und ein wesentliches. Vielleicht sogar mehr als manchmal wir als Privatverbraucher, wo wir sagen, Mensch, wir müssen natürlich etwas tun, aber wenn ich im Supermarkt stehe, dann überlege ich halt doch, dass ich das billigere Produkt nehme, auch wenn es vielleicht nicht so nachhaltig ist. Also wenn ich vor meinem eigenen Kühlschrank stehe, dann fällt manchmal die Nachhaltigkeit ein bisschen weg. Das ist heute in Unternehmen nicht mehr möglich. Wir sind mit Nachhaltigkeit auf dieser Straße und wir werden das auch machen. Und für Unternehmen ist es ganz, ganz wichtig, an diesen Themen auch zu arbeiten. Und nicht nur der Nachhaltigkeit wegen, sondern auch einfach, um wettbewerbsfähig zu sein. Ja. Es wird heute immer mehr geschaut, ist es denn auch nachhaltig, nicht nur wie du deine Maschine herstellst, sondern so eine Maschine, wie ich vorhin schon sagte, steht manchmal 20, 30, 40 Jahre im Betrieb und da läuft dann eigentlich der Verbrauch und ob sie nachhaltig betrieben wird. Und das schauen sich die Kunden heute sehr, sehr genau an und sagen, also wenn du mir ein Ersatzteil lieferst, wenn ich es brauche und dann fährt durch halb Europa nachts ein Sprinter, um dieses Teil zu bringen, dann kann ich das nicht mehr gutheißen, weil das ist einfach nicht mehr nachhaltig. Wir müssen Konzepte finden, wo wir das mit in unsere Entscheidungsfindung mit reinbringen. Ja, und dementsprechend wird das gemacht. Und es geht nicht nur im Thema Nachhaltigkeit, wenn viele immer auf die EU schimpfen, es gäbe zu viele Richtlinien. Das müssen wir einfach machen. Wir müssen diese Richtlinien erfüllen. Aber das ist was wir tun müssen. Die Kür ist aber dann wirklich zu sagen, wie nutzen wir Nachhaltigkeit, um wettbewerbsfähig zu werden.
Ja.
Nichtsdestotrotz, was wir auch bedenken müssen, kein Unternehmen macht Nachhaltigkeit einfach nur, weil es gute Menschen sind. Am Ende muss es natürlich auch immer einen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Ansonsten, das hören wir immer in unseren Gesprächen, in Projekten. Wir investieren jetzt nicht einfach mal in Nachhaltigkeit, um unsere Produkte teurer zu machen. Es muss schon etwas sein, wo der Kunde nachher auch bereit ist, dafür etwas zu zahlen. Was bedeutet, er muss einen zusätzlichen Nutzen haben. Häufig müssen wir den zusätzlichen Nutzen einfach deutlicher machen. Warum ist der da? Und warum solltest du den als Konsument auch berücksichtigen und dann halt mal den einen oder anderen Euro mehr bezahlen, weil dir die Nachhaltigkeit eben auch wichtig ist.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass das Thema immer noch so eine Relevanz hat und auch Relevanz haben wird und wir als Endverbraucher da einfach auch ja, stark zu beitragen, dass man sich auch in der Industrie dafür entscheidet, wirklich Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, um nachhaltiger zu produzieren. Jetzt haben wir wirklich schon über ja einige wichtige Themen gesprochen und in eurem White Paper sprecht ihr auch von Resilienz. Wie kann ich denn als Unternehmen in einer sich wirklich ja stetig verändernden globalen Wirtschaftslage meine Resilienz, meine Widerstandsfähigkeit aktiv stärken? Und was würdest du sagen, bedeutet Flexibilität in diesem Zusammenhang?
Ja, also wir müssen, um resilienter zu sein, müssen wir unsere Flexibilität erhöhen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, Lieferanten nicht auszutauschen, sondern einfach zu unterstützen, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal Engpässe gibt. Wir müssen sehr viel früher Indikatoren haben, wo auf der Welt Engpässe entstehen können, um dann gegensteuern zu können. Und es gibt viele, viele Beispiele, wo das heute schon passiert. Also einer der bayerischen Automobilhersteller ist heute in der Lage, genau zu sagen, wo die Ersatz- und die Komponenten, die in die Autos eingebaut werden, herkommen, wo die Rohstoffe geschürzt wurden, sicherzustellen, dass da keine Kinderarbeit beteiligt war. Und dann aber auch zu sagen, es wird in das Auto X eingebaut. Und wenn dieses Auto dann ausgeliefert wird und doch mal ein Problem damit entsteht, nicht mehr Millionen von Autos zurückzurufen, sondern man weiß ganz genau, in diesen Autos ist dieses Teil verbaut worden und wir müssen vielleicht nur noch 100 Autos zurückholen.
Ja.
Das ist die Transparenz. Das andere ist, ich glaube, wir müssen im Thema Resilienz auch umdenken. Ich erinnere mich an die Corona-Krise, wo natürlich viele Unternehmen überlegt haben, wie bekommen wir jetzt eigentlich noch die Komponenten, um unsere Produktion aufrechtzuerhalten. Dann kam die ganze Zeit, wo die Lieferketten unter Druck waren und einer meiner Kunden ist dann hingegangen, hat gesagt, nein, wir gehen jetzt nicht hin und nehmen unsere Lieferanten, die häufig sehr viel kleiner sind und beuteln sie noch mehr und sagen, du musst noch mal die Preise reduzieren, weil wir sind auch unter Druck.
Mhm.
Nein, wir sind dann gemeinsam hingegangen, haben gesagt, wo sind denn die Lieferanten, die für uns wichtig sind? Und denen wir helfen müssen. Und dieser Kunde von uns ist dann hingegangen, hat gesagt, ja, du hast jetzt Schwierigkeiten, also werden wir die Preisreduzierung, die wir vereinbart haben in unseren Verträgen, jetzt mal für 6 Monate aussetzen, weil es ist für uns wichtiger, dass du überlebst, dass du auch Geld verdienst, damit du auch weiter Innovationen machst. Und damit waren diese Unternehmen nachher resilient in dieser Zeit. Und was ist natürlich anschließend passiert? Diese Unternehmen wurden auch von ihren Lieferanten nachher bevorzugt behandelt. Und ich glaube, Resilienz in der Lieferkette heißt nicht nur zu sagen, wir setzen weitere Technologie ein, wir setzen weitere Einkaufsmechanismen und weitere Paragraphen in den Verträgen ein, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir gemeinsam schaffen, die Produkte zu produzieren. Und damit schaffen wir es auch, dass die Arbeitsplätze sicher sind. Damit schaffen wir auch, dass wir lieferfähig sind und dass unsere Wirtschaft auch weiter sich schön entwickeln kann. Nur gemeinsam werden wir das schaffen. Und dementsprechend heißt natürlich auch Resilienz zu sagen, es muss nicht mehr immer alles Tausende von Kilometer weit herkommen, um 3 Euro auf der Komponente zu sparen. Manchmal ist es eben auch sehr viel sinnvoller zu sagen, wir machen ein Nearshoring. Es gibt ganz tolle Lieferanten, auch bei uns hier in Europa, die dann eben auch liefern können, kurzfristig und anpassen können, wenn die Situation sich mal ändert. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass immer wir lange in die Zukunft schauen können, wie ändern sich die Ströme, sondern manchmal und immer häufiger müssen wir jetzt einfach viel, viel kurzfristiger reagieren. Und dafür brauchen wir die lokalen Supplier.
Jetzt hast du gerade in dem Zusammenhang schon das Wort Technologien erwähnt. Inwieweit wird denn künstliche Intelligenz hierbei eine Rolle spielen?
Also künstliche Intelligenz wird unser Arbeitsleben ganz stark verändern, revolutionieren. Es ist schon richtig, wenn einige sagen, nach dem Internet ist es jetzt die zweite Revolution, die wird sicherlich sogar noch mehr Einfluss haben. Aber wir müssen auch immer aufpassen, was heißt künstliche Intelligenz, denn es heißt künstlich und Intelligenz. Wir müssen zunächst mal die Intelligenz haben, zu sagen, welche Entscheidung wollen wir treffen. Dafür brauchen wir unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter. Wir brauchen die Ingenieure, auf die wir in Deutschland und in Europa sehr stolz sein können.
Mhm.
Und dann können wir das Künstliche draufpacken, um zu sagen, okay, wir bringen es auf große Scale, denn keiner kann diese Datenmengen tatsächlich dann noch im Kopf beherrschen. Da spielt künstliche Intelligenz mit. Aber wir sollten aufhören zu denken, dass künstliche Intelligenz uns jetzt alle arbeitslos macht und von uns übernimmt. Wir müssen intelligent diese Technologie einsetzen, wie auch andere Technologien früher. Wir müssen es nutzen, um große Datenmengen zu verarbeiten, um Szenarien zu simulieren, um schneller zu sein und bessere Produkte herzustellen. Und dann wird es uns auch helfen. Und dem müssen wir offen gegenüberstellen. Und ich wünsche mir, dass wir in Europa einfach auch sehr viel offener sind, diese Chancen anzunehmen, nicht immer erst zu überlegen, ob es auch Risiken hat und ob wir vielleicht ein Ban auf künstliche Intelligenz machen in der Anwendung. Lass es uns erstmal versuchen und die positive positiven Seiten sehen, denn genau das brauchen wir und das machen unsere Wettbewerber in Amerika und in Asien auch. Die versuchen es, die nutzen diese Technologien, setzen sie ein und auch da müssen wir hinkommen, nicht immer zu sehen, ja, vielleicht passiert dann doch etwas Negatives. Das müssen wir, wenn es dann entsteht, damit müssen wir dann natürlich umgehen, wir müssen das dann eindämmen und reagieren, aber zunächst heißt es, eine neue Technologie kann auch Chancen bieten.
Neuen Technologien Chancen bieten oder ja, Chancen geben, ist auf jeden Fall in Anführungszeichen ein guter Übergang, wenn wir über das Thema Fachkräftemangel in dem Zusammenhang sprechen. Ist, ich sag mal, die Automatisierung, ist es die Antwort auf den zunehmenden Fachkräftemangel in der europäischen Industrie? Und welche Rolle spielt hier vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Externen, wie zum Beispiel mit Freiberuflern?
Ja, also wir müssen alle Mittel nutzen, um Fachkräfte in die Unternehmen reinzubringen. Und da muss man jetzt nicht nur auf die eigenen Mitarbeiter schauen, sondern muss auch flexibel sein, dass man Freelancer nutzt. Zum Thema Automatisierung, so wie ich schon vorher mit der künstlichen Intelligenz gesagt habe, wir müssen da offen sein. Automatisierung ist etwas, was wir brauchen. Wir haben viele Produktionsschritte, die heute noch manuell gemacht werden, die wir automatisieren können, wo auch niemand stehen muss, um diese Arbeiten durchzuführen. Wir sollten aber auch immer aufpassen, wir haben in Deutschland tiptop ausgebildete Mitarbeiter. Wir haben die besten Ingenieure in Deutschland, Europa und die Welt bewundert uns auch, beneidet uns auch um diese Fachkräfte, die wir haben. Die müssen wir im Endeffekt freischwimmen über Automatisierung, dass sie sich wieder über die Produkte, über die Bedürfnisse der Kunden und wie wir die Prozesse in unserem eigenen Unternehmen, aber auch bei unseren Kunden optimieren können. Dafür brauchen wir die gesamte Intelligenz, dafür brauchen wir auch diese Kapazitäten von diesen gut ausgebildeten Leuten. Und ich rede da von allen, sei es jetzt in den operativen Tätigkeiten oder im Engineering oder im Vertrieb. Wir haben eine sehr, sehr gut ausgebildete Arbeitskräftebasis und die müssen wir stärker nutzen. Wir müssen aber auch einfach der Realität ins Auge sehen. Deutschland steht am Rande einer Rezession. Wir sollten aufhören, alles schlecht zu reden. Wir haben vieles, auf dem wir aufbauen können. Nichtsdestotrotz, es wird, wie wir ja auch in den Nachrichten sehen, in den nächsten Wochen und Monaten natürlich auch Einschnitte geben in der Industrie. Wir müssen das auch wieder als Chance nutzen, zu sagen, wo können wir dann mit diesen Arbeitskräften, die freigespielt werden, woanders wieder wettbewerbsfähig werden. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, wir müssen in unserem Land wieder einen anderen Spirit bekommen. Wir müssen wieder aufhören, alles schlecht zu reden, zu sagen, wir wären jetzt der kranke Patient, der kranke Mann Europas. Wir haben eine starke Basis. Wir können mehr, wenn wir uns das wieder zutrauen. Und in meiner Jugend gab es auch schon mal eine Krise und wir wurden bezeichnet als kranker Mann Europas. Damals entstand der Song, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Wir müssen wieder sehen, dass wir einfach wieder nach vorne kommen, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten, dass wir das Positive sehen, die Dinge wieder anpacken und sagen, ja, wir wollen nach vorne. Es ist aus meiner Sicht eine mentale Krise, die wir haben. Es ist keine Krise, dass wir nicht die Innovation haben, dass wir nicht die Arbeitskräfte haben, dass wir nicht die Kunden haben. Nein, wir müssen wieder an uns selber glauben, die Dinge tun und dann bin ich auch überzeugt, dann kommen wir auch wieder auf die richtige Strecke. Das Land Deutschland und Europa, gemeinsam müssen wir es als Europa schaffen, hat alle Voraussetzungen dafür.
Das war ein sehr schönes, motivierendes, kurzes Plädoyer. Wir sind tatsächlich fast am Ende. Wir haben heute über einige wirklich wichtige Themen gesprochen, die Industrie und ihre Zukunft bewegt. Von einer Europa AG, von mehr Kollaboration, von dem Thema Nachhaltigkeit, über das Thema Resilienz, natürlich auch über das Thema künstliche Intelligenz. Und wenn Sie das White Paper, was wir veröffentlicht haben, gerne noch einmal nachlesen möchten, dann verlinken wir dies natürlich in den Shownotes. Und ja, Oliver, es hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass du bei uns im Smart Factory Talk gewesen bist. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen gerne noch mitgeben möchtest?
Ja, wie es wahrscheinlich schon in meinen Worten vorher angeklungen ist, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen mehr Mut, zuversichtlich und vielleicht auch ein bisschen mehr Obama, yes, we can, leben und einfach auf unsere Stärken uns fokussieren und positiv nach vorne schauen.